Hallo Matthias.
Ja, hallo Sven.
Na?
Na, dürfen wir das hier überhaupt machen, was wir machen?
Was machen? Miteinander
reden? Diese Sendung, ja, miteinander reden. Weil das muss, man muss doch vorher erstmal so ein Ritual vollziehen, oder?
Was wäre dieses Ritual? Guten Tag sagen, oder?
Nein. Auch vorher muss man sich erstmal distanzieren.
Ach so, ja. Von wem? Also für eine Partei kenne ich, von der man sich distanzieren muss, ja.
Also ich bin da ein bisschen vorausschauender und weitsichtiger. Ich distanziere mich vorsichtshalber erstmal von allem und jedem.
Ah, gut. Okay.
Weil man weiß das nie, ne? Dann hast du dann und so. Und ich glaube, ganz akut distanziere ich mich vom Krieg oder von Ukraine.
Ach so, nee.
Und Gewalt überhaupt.
Ach so, aber Ukraine, also Ukraine oder Ukraine müssen wir gleich nochmal besprechen, weil ja. Ich weiß das immer nicht, aber du distanzierst dich von den Russen.
Ich distanziere mich auch über Putin.
Ja.
Und über die NATO auch.
Über die NATO, von der Ukraine oder von der NATO oder von
den Russen? Nein, ich auf die Ukraine distanziere ich mich über die NATO.
Ja. Okay.
Das sind subtile grammatische Unterscheidungen, die mir aber sehr wichtig sind in diesem Zusammenhang. Da möchte ich nichts dem Zufall überlassen und gehe auf Nummer sicher. Und ich möchte auch noch betonen, dass ich das aufrichtig, entschlossen und kategorisch tue.
Ja.
Also es ist keine so eine laue, halbherzige Distanzierung. Es ist eine wirklich so eine kategorische.
Mhm. Okay. Und hast du jetzt alles genannt, wovon du dich distanzierst? Also
ich könnte die ganze Sendung, aber so fürs Erste könnte das reichen.
Mhm. Ja. Also es ist ja, ich meine, wir waren vorher, Covid ist ja ersatzlos ausgetauscht worden gegen Russen, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe. Also vorher waren wir alle gegen Covid, jetzt sind wir alle gegen Russen. Als nächstes, glaube ich, sind wir gegen, weiß ich gar nicht, gegen Analoge oder gegen Bargeldzahler. Ich bin mal sehr gespannt. Mhm. Aber ist ja gut, du hast dich jetzt von allem distanziert.
Du so noch bald. Nicht?
Nein, ich noch nicht. Ich bin auf, ich lasse mir Zeit bis zum Ende des Gesprächs.
Du entscheidest dich erst,
wie
es ausgeht,
im Lauf dieses Wochenendes ergibt. Und dann gucke ich nochmal, von wem ich mich alles distanziere.
Ist ja alles gar nicht lustig eigentlich, ne?
Nein, das ist alles überhaupt nicht lustig. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber unter der Woche dachte ich, dass jetzt endet irgendwie eine Black Mirror Season 6 endet als Soap Opera. Mich überfordert das leicht, also was hier gerade passiert.
Erklär mir das mal, mich als Nicht-Serien-Zuschauer überfordert das.
Ach so, Black Mirror kennst du nicht oder doch? Ja. Ach so, das ist so eine Serie, die früher bei englischen Fernsehen und jetzt läuft sie bei Netflix. So dystopisch. Also wenn, solltest du dir mal nicht angucken.
Okay.
Das ist alles vorweggenommen, was wir hier gerade erleben. Und eine Soap Opera, weißt du, aber das ist das, wo
so sehr das ist das stilistisch Minderwertige.
Ja, aber das ist das, wo der ukrainische Präsident ja auch mitgespielt hat. Und ich bin da etwas verwirrt. Also ich bringe das auch nicht mehr richtig zusammen.
Das ich ist will überhaupt nicht keine lustig. Meinung dazu haben. Nee, das ist, ehrlich gesagt.
Zu was?
Zu diesem komischen Ding. Also ich glaube da niemandem. Ich habe auch das Gefühl, dass die uns damit ziemlich den Kopf voll nudeln und im Hintergrund noch alles mögliche andere tun, was auch nicht schön für uns ist.
Hm.
Und ich halte das auch für gefährlich. Mir bereitet das Sorgen. Und also mein Eindruck ist ja auch, dass die Bevölkerung die letzten 2 Jahre so ein bisschen auch schon trainiert wurde, so auf so eine Kriegsfähigmachung der Bevölkerung, also diese Bereitschaft irgendwie sich, ich habe mir das mal notiert, weshalb, also erstmal sind wir sehr mediengläubig, das heißt die Kriegsberichterstattung, da sind wir sicherlich sehr unkritisch, wenn wir hören, was da alles gemeldet wird, auch wenn die Bilder dann wieder durch Gegenbilder widerlegt werden, hast du ja gesehen, dass man auch Archivbilder verwendet hat, glaube ich von 1914.
Ja. Ein bisschen jünger, aber also, ja, chinesische Bilder und alles
was. Und auch die Star Troopers waren ja sogar dabei, kennst du das?
Die was?
Die Star Troopers, das ist ein abgestürztes Flugzeug, wo so ein Star Trooper aus Star Wars steht. Dann, ich glaube, so eine gewisse Unterwürfigkeit haben wir uns als Bevölkerung angeeignet in den letzten 2 Jahren. Ich finde auch, dass wir auf Entbehrungen eingestellt wurden in der letzten Zeit. Und auch diese Bereitschaft, so jemanden auszugrenzen und zum Feind zu erklären im Inneren. Auch das haben wir eingeübt in den letzten 2 Jahren. Also das kann man ja, wie du schon sagst, wunderbar austauschen. Der Ungeimpfte wird jetzt durch den Russen ersetzt.
Mhm. Ja, das ist die von uns schon mal gelegentlich besprochene Infantilisierung, aber auch, dass man sagt, das ist jetzt, ich gestehe, dass ich diese Woche dann häufiger mal das das Fernsehprogramm eingeschaltet habe, es ist ja auf allen Programmen von CNN bis RTL rund um die Uhr, die gleichen Nachrichten und mich erstaunt es. Wir können das kurz mal besprechen, also weil auch das hat was mit den vielen freundlichen Mails zu tun, die wir bekommen haben letzte Woche wegen unserer 80%, die eigentlich lesen können. Also wenn man das so sieht, hat man eine Ahnung, dass es irgendwie, ohne dass ich das mitbekommen habe, hat sich Lobotomie zum Volkssport entwickelt im letzten halben Jahr. Und da sind jetzt ganz viele Leute, die tatsächlich, also die werden den ganzen Tag bombardiert von diesem Programm. Es ist für mich reines emotionales Programm. Da wird das Gehirn eigentlich nicht wirklich angesprochen. Klammer auf, da freue ich mich fast, dass Klaus und Peter Palantir, Thiel und Elon Musk ja einen Hirnschrittmacher planen. Ich denke, das ist eine Marktlücke.
Ach.
Also da wird es sicherlich reichlich Verwendung geben. Aber wenn man, du weißt, was ich meine, es ist, man guckt das und denkt, das ist alles emotional. Also ich sehe dann immer, natürlich sehe ich weinende Menschen und natürlich ist das schrecklich, wenn man dann aus seiner Heimat vertrieben wird und so weiter und so fort. Und dann sehe ich und sitze davor und staune. Ich sehe dann diese ganzen Frühpensionierten irgendwo, die in ihre geleasten halbgaren SUVs steigen und an die polnische Grenze fahren, um sich eine Ukrainerin zu retten. Das ist alles so, dass ich denke, was ist denn hier los? Ja, Hannover 96 schickt dann auch gleich zwei Busse, die haben mehr Bedarf. Wahrscheinlich schickt auch die katholische Kirche einen Bus, da würde ich mit Kindern nicht einsteigen. Aber dass man dieses ganze Programm, das ist alles nur emotional. Also die älteren Herren fahren jetzt irgendwie überall los mit ihren Autos und retten eine Ukrainerin.
Mir so fehlt, widerlich. So
mir fehlt,
ernsthaft?
Ja, und mir fehlt dabei bei dieser positiven Berichterstattung, ja, der Werner ist jetzt auch losgefahren. Ukrainer sind ja auch die schönsten Frauen der Welt, machen wir uns nichts vor. Und haben auch keine maghrebinischen Verbrecher irgendwie als Beschützer dabei, weil die Männer bleiben ja zu Hause. Da steige ich regelmäßig aus. So. Und es fehlt, ich höre gleich auf, bitte, mir fehlt die rationale Betrachtung, mir fehlen die Hintergründe, mir fehlen am wichtigsten, mir fehlt das, was ich altmodischer Mensch früher kannte als erste Reaktion unserer Gesellschaft auf Krisen und Kriegsgeschehnisse, dass wir versuchen, Opel Diplomat, du erinnerst dich, also an einen runden Tisch zu kommen und Frieden zu stiften. Das war, als ich klein war oder jünger, die erste und vordringliche Reaktion von uns. Man sagt, wir gehen dahin und versuchen, die Kriegsparteien an einen Tisch zu bekommen. Ist ja nicht immer gelungen, aber dass man sagt, das muss doch unser Ziel sein. Krieg ist nicht gut und Frieden muss hergestellt werden.
Das unterstellt aber, dass dieser Putin überhaupt verhandlungsfähig und verhandlungsbereit ist. Und was ich gehört habe, es gibt da zwei Erklärungen. Das eine, es könnte am Klimawandel liegen, dass er da einmarschiert ist. Das glaube ich nicht. Mhm. Aber es könnten natürlich auch die Folgen einer Covid-Infektion sein, die ihn mental so beeinträchtigt haben, dass der einfach völlig irrational wird. Ich meine, welchen Grund sollte er denn sonst haben, sowas zu tun? Also da gibt es ja, ich habe da in den Medien nichts anderes gehört, außer diese Erklärung.
Ja, Long-Covid oder er sieht ja auch ein bisschen schlecht aus, als ob er ein bisschen Cortison nimmt oder so. Also ja. Das ist alles so, der ist offensichtlich ja krank und verrückt.
Wenn wir ja rational werteorientiert und doch schon um Frieden bemüht sind.
Ja, und rational und werteorientiert Öl in den Grill oder ins Feuer gießen, ja. Das verstehe ich trotzdem nicht. Also,
nee, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Wo ist diese, das geht so schnell, ja, die kahle Kanzlerin, innerhalb von Sekunden steigt die auf irgendein gesatteltes Pferd und sagt, wir rüsten auf. Wo ist denn die, oder wo überhaupt in diesem ganzen Zirkus der Versuch, zu vermitteln oder zu sagen, setzt euch mal an einen Tisch, wir kommen helfen, was können wir tun? Nichts, außer dass unsere Frührentner irgendwie an die Grenze fahren. Das ist alles, was
heißt? Make love, not war, ist ja das Motto.
Ja, das möchte ich lieber nicht zu Ende denken. Ja, also was ist da schiefgegangen?
Nein, ja. Was ist da schiefgegangen? Nee, das ist ein Kulturbruch, wir haben halt keine roten Linien mehr. Das ist mit diesen ganzen Selbstverständlichkeiten, also das letzte Krieg ist das letzte Mittel, wenn alle anderen ausgeschöpft sind, und ich habe das Gefühl, die sind längst nicht ausgeschöpft. Die sind längst nicht ausgeschöpft.
Aber es gibt ja noch einen anderen Aspekt und den sollten wir zumindest erwähnen, weil wir sprachen ja auch dann mal kurz, wie nennt man das überhaupt? Also erstens nennt man das Ukraine oder Ukraine, aber nennt man das Krieg oder Krise? Weil ich lese das von allen Seiten, ich lese es aber auch schon seit 2014, dass es gibt ja dann durchaus eine Menge Aspekte zu diesem Konflikt, der schon länger besteht. Da ist ja schon länger Krieg gegen Teile der Bevölkerung.
Hatte ich schon wieder ganz vergessen.
Das kann man dann auch wieder von der anderen Seite zurecht beleuchten, dass das Gespräch von Pohlmann auch mit seinen Russenfreunden gehört und gesehen. Das sollte man sich auch mal anhören. Und dann auch wieder die Gegenseite. Also diese ganze Diskussion muss doch im öffentlich-rechtlichen Medienapparat stattfinden. Und zwar mit der historischen und geopolitischen Einordnung. Und ich will das auch nochmal machen, ganz kurz, für die, die dann auch sagen, das können die Leute ja.
Nimm dir bitte Zeit, weil man das immer wieder vergisst. Die Medienlage ist doch so kurzatmig, mal ganz ehrlich. Ich hatte vor lauter Corona die Ukraine oder Ukraine komplett vergessen. Diese ganzen Maidan-Vorfälle, die Inszenierung, fuck die EU und den ganzen Kram so. Und das liegt daran, dass wir eigentlich natürlich immer nur mit singulär ausschnittshaften Informationen versorgt werden, dass uns die Kontexte fehlen und die Einbettung in das, was man Geopolitik nennt, uns letztendlich vorenthalten wird. Mhm. Und ich finde, wenn du da ein bisschen was zu weißt, könnten wir das doch hier gerne mal diskutieren.
Nee, ich finde, man will gar nicht so ausführlich, weil das, was wir letztes Mal auch besprachen, also dass 80% von uns ja durchaus lesefähig sind. Dazu sage ich auch gerne noch was zur Mail von Steffen gleich, aber jetzt mal ganz kurz bei dem Thema Ukraine zu bleiben. Das hat ja eine lange Vorgeschichte, nicht nur mit 2014. Man muss es dann einfach mal noch einen Schritt zurücktreten und verstehen, um was es hier geht. Da empfehlen wir dann auch gerne den Links und den Fußnoten nochmal, wer da ein bisschen Zeit hat, mal eine halbe Stunde zu lesen oder sich was anzuschauen, der guckt dann mal bei Zbigniew Brzezinski, das ist der frühere Sicherheitsberater des US-Präsidenten, damals noch Jimmy Carter, die Älteren werden sich erinnern. Brzezinski ist so alter polnischer Aristokratenadel und mochte die Russen nie besonders, vorsichtig gesagt, hat aber 1997 ein Buch vorgelegt, das hieß The Grand Chessboard, also das große Schachbrett, und darauf auch erklärt, welche Rolle und welche Position die Ukraine spielt. Also für, es war natürlich aus amerikanischer Sicht, auch die Geostrategie der Amerikaner war darin erklärt, für die nächsten 20 Jahre. Da steht also auch schon drin, was mit Syrien zu geschehen hat und so weiter, aber eben auch, welche Rolle die Ukraine spielt als der Unterbauch des Sowjet-Empire oder der ehemaligen Sowjetunion. Und Brzezinski hat damals auch festgehalten, wenn wir es schaffen, wir NATO, Westen, Amerikaner, die Ukraine auf unsere Seite, also die Ukraine einzunehmen im Grunde, dann ist Russland von der globalen Karte als Macht verschwunden. Das heißt, Russland hat keinen Zugang mehr zu den Seewegen, kann da oben noch ein bisschen mit Atom-U-Booten am Nordpol rumfahren und fertig. Das war das Ziel der Amerikaner. Aber um es mal ganz kurz zu machen, man kann Brzezinski immer noch lesen, aber er hat 2015, also nach dem Ukraine-Vorfällen, nach dem Maidan, spät, ist ja 2017 dann von uns gegangen, spät verstanden und auch konstatiert, dass das nicht geht. Also, dass man die Ukraine nur... Man kann der Ukraine erlauben, vielleicht auch zum Teil, sich in den Markt so ein bisschen nach Westen zu öffnen. Man kann auf keinen Fall und niemals die Ukraine zum NATO-Mitglied machen. Das sagt
Warum diese, nicht? Warum nicht?
Weil die Russen das nicht zulassen können. So, wir gingen aus den Gründen, die Brzezinski besser als jeder andere kannte. Und er als Falke und Russenfeind hat am Ende wirklich kapiert und gesagt, das geht nicht. Das geht nicht. Das führt kann in nichts anderes führen, als das, was Lavrov jetzt sagt, in einen Atomkrieg. Das wusste auch Brzezinski. Man muss es nur verstehen, auch von Brzezinski aus, von 97 aus, was das Ziel war und was er erkannt hat, was nicht geht. Das heißt, wir sind dringend gehalten, eigentlich zu sagen, wir müssen die Ukraine der Ukraine jetzt helfen, diese Position zu finden, weil wir sonst auf wirklich grauenhafte Szenarien zusteuern. Dazu muss man, jetzt mache ich den Punkt noch, Friedman geht gerade rum, auch wieder mal auf YouTube, hast du auch gesehen. George Friedman hat 2015 vor dem Chicago Council on Global Affairs launig und mit sicherlich etwas Wodka auf der Leber einfach mal so rausgehauen, was der Plan der Amerikaner ist. Das ist ein ganz niedlicher Vortrag von ihm vor der anwesenden Presse. Und auch erklärt, dass die Amerikaner natürlich da nicht selber reingehen, sondern nur alle Seiten bewaffnen, dass sie sich gegenseitig umbringen. Und Friedman hat damals angekündigt, dass der Krieg in Europa stattfindet und dass wir hier mit 100 Millionen Toten zu rechnen haben. Ich finde, man sollte sich das angucken, weil das schon damals der Plan war. Und die Amerikaner werden, wie schon mal am Ende kommen, um aufzuräumen und irgendwie irgendjemanden zu befreien und dann alles zu behalten, was noch steht. Klammer zu, das gehört für mich eigentlich ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und wenn es das nicht leistet, dann gehört es aber auf den Tisch der 80%, die lesen können, dass man sagt, wo sind wir hier eigentlich, worum geht es hier eigentlich und was machen die da gerade?
Ich möchte das nicht.
Das hast du schon. Ich möchte das auch nicht. Nein.
Aber ich bin da kategorisch, ich lehne Gewalt ab. Ich finde das, und ich, ja, das macht mich, das macht mir ein bisschen Angst und gibt mir so ein Gefühl von Ohnmacht. Dass das ich jetzt schlecht. Dem Geschick von nicht. Menschen ausgeliefert bin, die alles Mögliche wollen, außer mein Gutes. Und dass da eine Eskalation herbeigeführt wird, die, ja, wo sicherlich wie immer die kleinen Menschen den Preis zahlen und sich dadurch irgendwelche Machtverhältnisse ändern. Und deshalb wäre meine Idee, was wir machen können, wäre doch Friedensangebot auf der Ebene der Menschheitsfamilie. Wenigstens das. Also ich mache jedenfalls nicht mit, irgendwelche Russen jetzt hier zu dissen oder so. Das finde ich schrecklich. Sollen sie doch ihre Meinung haben, sollen sie doch auch. Ich hätte mir sogar russisch Brot gekauft heute für die Sendung, wenn es das noch zu kaufen gegeben würde.
Ja.
Hätte das demonstrativ gegessen.
Hier noch eine Flasche Wodka Gorbatschow günstig abzugeben für nur noch 100 Euro.
Oh Mann, nein, das ist doch alles also, doof.
Wir wollen ja auch die Stimmung nicht verderben. Wir sagen das ja auch nur den paar freundlichen Menschen. Hallo, schön, dass ihr da seid, die zuhören. Dass man sagt, man muss diesen Schritt zurück machen. Es reicht nicht, das zu infantilisieren und zu emotionalisieren. Sondern natürlich ist das schrecklich. Es ist alles für die Ukrainer, die jetzt fliehen und flüchten müssen zu irgendwelchen Rentnern an der Grenze nach Polen. Das ist ja doppelt schlimm. Aber tretet diesen Schritt zurück und guckt, wo ihr seid. Wir befinden uns hier nicht in einer groß angelegten Verschwörungstheorie. Die Zusammenhänge sind gar nicht so kompliziert. Dass unsere Massenmedien das nicht mehr berichten und irgendwie gar keine Stimmen zu Wort kommen lassen, ja gut, wissen wir. Das heißt, man muss sich auch anders informieren und sei es in einem Buch. Darf ich da ganz kurz was zu Steffen sagen? Und dann schweige ich auch für heute. Weil Steffen, einer von den vielen, vielen Menschen, die uns freundlicherweise irgendwie auch mit ein paar Euro unterstützen und die uns Mails schreiben, ich lese das alles, keine Sorge, ich kann es noch nicht alles beantworten. Steffen sagte ja, die Leute können das, die können zwar lesen, aber die haben keine Zeit, das zu lesen. Ja, also wir sind in der Pflicht, du und ich, es ihnen zu erklären und nach Hause zu bringen und dann können sie es ja erfahren. Mit der Zusatzfrage, ob es nicht irgendeinen freundlichen Millionär gibt, der uns ein bisschen mal unterstützen könnte, damit wir das auch im größeren Stil machen können und dass es auch so aussieht dann wie in der ARD und nicht so Zoom. Und ich weiß ja nicht, also ein Millionär, der sowas machen würde, wüsste gar nicht, was sein Grund sein sollte, aber...
Jetzt wollen wir mal keine gruppenspezifischen Vorurteile gegen Millionäre erlassen. Da gibt es bestimmt ganz viele, die politische Lage ähnlich ansehen wie wir. Und die möglicherweise auch ein Interesse daran haben, dass das Geld, was sie besitzen, auch an Wert behält. Mhm. Die verstehen, dass es einer demokratisch-rechtsstaatlichen Rahmenordnung bedarf, damit sie ihr Leben vollziehen können. Und ich glaube, man ist auch mit einer Million nicht mächtiger oder ohnmächtiger als wir beide momentan. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber du wolltest auf einen anderen Punkt hinaus, ne? Nämlich was ist mit Personen, die faktisch oder vorgeblich so eingespannt sind, dass sie zwar lesen können, aber nicht die Tiefe der Beschäftigung aufbringen können wie wir, weil sie einfach vom Leben absorbiert werden?
Naja, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube schon, das sehe ich natürlich. Wir sprechen ja dann auch manchmal über die exemplarische alleinerziehende Mutter von drei Kindern mit drei Jobs. Ich glaube aber nicht, also um mich mal unbeliebt zu machen, dass die 80%, von denen wir reden, in der Mehrheit diese Situation vorfinden persönlich, sondern dass viele auch aus ganz anderen Gründen dann irgendwie das verweigern, sich diese Informationen zu verschaffen oder das fair zu beurteilen. Ich verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, es gibt viele, die hätten einfach genug Zeit, sich also mit der Stunde Zeit am Tag neben ihrem Zettel sortiert Job oder gar keinen Job oder Gott weiß was. Und die sind nicht alles alleinerziehende Mütter von drei Kindern. Man kann sich darüber informieren, man kann sich dazu auch stellen. Man muss sich dazu stellen, indem man sagt, nee, das mache ich nicht, da mache ich nicht mit. Das passiert nicht. Deswegen haben wir letztes Mal gesagt, und wer das abnickt, indem er sagt, ich äußere mich nicht dazu, diese neutrale Position gibt es nicht mehr.
Ja, ich will das mal in einen größeren Zusammenhang einbetten, weil das ist ja letztendlich auch eine Kapitulation vor der Verantwortung des Souveräns. Denn wir sind als Volk der Souverän. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Wenn das Volk das nicht wahrnimmt oder die Einzelnen diese Verantwortung als Belastung erleben, dann würden sie wahrscheinlich eine diktatorische Staatsform sogar bevorzugen, weil da kann man motzen über den, der Murks macht an der Spitze. In der Demokratie ist man es letztendlich selbst schuld.
Mhm. Genau. Heißt, ja. Du würdest unterstellen, dass die Menschen eine diktatorische Struktur wollen?
Nee, dass sie aber den schleichenden Übergang in diese Richtung als Entlastung von einer Überforderung erleben. Also ich meine, das ist ja das große Kalkül. Ich habe, glaube ich, mehrfach schon Edward Bernays zitiert, ja. Der gesagt hat, dass die Komplexität, die angebliche Komplexität der Welt läufte, doch für jeden normalen Menschen eine Überforderung darstellen würde, also allein zeitlich als auch von der Sache selbst her. Und insofern gehörte zu jeder gut geschmierten Demokratie eine Machtklicke im Hintergrund, die für die Menschen die Welt übersichtlich macht, indem sie ihnen wichtige Entscheidungen abnimmt und sie in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Entscheidung, in ihrem Urteil und ihrem Verhalten lenkt. Mhm. Und das ist für ihn ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie. Für mich wäre das eher eine Scheindemokratie, weil ich glaube, dass die Demokratie voraussetzungsreicher ist und genau unter der Mündigkeit ihrer Bürger eigentlich erst nur stattfinden kann. Aber
das war
nochmal, ich bin da ein bisschen großzügiger vielleicht als du mit diesen Menschen. Ich glaube, man muss das einüben und wir hätten da sicherlich auf dem Wege der Bildungspolitik oder des Bildungswesens die Möglichkeit gehabt, Menschen dazu zu befähigen, von ihrem Verstand ohne die Anleitung eines anderen Gebrauch zu machen oder nicht nur zu lesen, sondern auch zu verstehen. Ja, da gibt es vieles. Also ich glaube, da in diesem Fall trifft einerseits Machtkalkül und vielleicht auch das allzu Menschliche auf Trefflichste aufeinander und führt in diese miserable Situation.
Ja, aber sicherlich hast du recht. Also hätte man anders.
Ist zu spät.
Ja, das meine ich schon. Das sollte man mal so festhalten. So in blumigen Buchstaben ist vielleicht ein bisschen spät, wenn man 20 Jahre unterm Stein geschlafen hat, dass man dann plötzlich sagt, das gefällt mir jetzt aber nicht. Ich will ja gar nicht so pessimistisch sein oder klingen, nur ich weiß, dass mir das häufig und gern unterstellt wird, dass ich Pessimist bin ich ja gar nicht. Aber ich finde schon, man muss die Dinge benennen. Also ich sehe sie so. Das darf man ja auch anders sehen und dass es jetzt eine Situation schon relativ oder komplett verfahren ist. Also wenn man aus dieser Luxussituation, du weißt das, wir beide sehen das so, ich meine, zur Demokratie gehört dieses Informiertsein. Ich muss über das, worüber ich abstimme, dann auch tatsächlich einen Überblick haben. Das war ja in Athen in dieser Elitendemokratie auch so. Also die wussten, erstens informiert sein, zweitens Voraussetzung, dass man das Gemeinwohl sieht. Und nicht nur sein eigenes. Also diese beiden Dinge, dann muss man ja mitbringen.
Und das ist ja ein starkes Argument, was die Menschen auch immer wieder bringen, wenn sie sich für Elemente direkter Demokratie einsetzen, weil dann die Sachkenntnis irgendwie doch erforderlich wird. In der Schweiz kann man das ja sehen, da merkt man das direkt, wenn man falsch abstimmt, dann hat man auch den Nachteil und man war es selbst in Schuld. Wie Kinder schon mal sagen. Und das macht man einmal, beim zweiten Mal informiert man sich halt besser. Ja. Mhm. Das hat, also insofern gibt es eine wechselseitige Befruchtung von Bildung und Demokratie, die nicht nur wünschenswert, sondern geradezu notwendig ist.
Ja, aber wir sind uns einig, das ist relativ, das Kind ist schon ziemlich tief in den Brunnen gefallen, also das sind auch, weil wir diese...
Gab es da mal ein Kind? Ich weiß das gar nicht.
Nein, die ganz gut gemeinten Ideen, somit auch mit dem öffentlich-rechtlichen Fernseh und Rundfunk und so weiter, dass wir können darauf ja nicht mehr bauen, also wir haben ja gar keine...
Ja, darf ich da Beispiele bringen?
Oh ja.
Ja. Also ich meine, die sind ja unglaublich knallhart in ihrer Recherche, wenn es um das Entlarven von Diktatoren geht. Dieser Putin zum Beispiel, weißt du, was der gemacht hat? Der hat Demonstrationen unter dem Vorwand, der Hygieneschutz wäre nicht gewährleistet, abgesagt.
Nein.
Kannst du dir das vorstellen? Nein, das da kannst du mal nicht sehen, was das für ein schlimmer Kerl ist. Und...
Boah.
Ja, nee, was mich noch mehr schockiert hat, ist, dass natürlich auch die Kommunikation so ein bisschen kontrolliert und reglementiert ist in Russland. Mhm. Und dass es da für Menschen unglaublich wichtig ist, dass sie sowas wie Telegram haben, haben die geschrieben in der Tagesschau.
Ja.
Das ist dasselbe Telegram, glaube ich, was bei uns zur Desinformation führt.
Ja.
Ist in Russland ein Organ der Demokratisierung.
Ja. Aber die haben doch auch die Deutsche Welle gesperrt und die ARD kann man nicht mehr empfangen über Satellit. Und die haben doch alles ausgemerzt, oder? Die Russen?
Ja,
also
ja, ja,
nicht
genau.
Wir,
während
nicht,
wir ja RT, ja, RT neue Frequenzen gegeben haben. Und
ja.
Nur das ist immer dieses Tu Quoque-Argument, kennst du vielleicht, dass man sagt, na, der macht es da auch und dann machen die es auch und dann ist es irgendwie cool. Ich finde es insgesamt schlimm. Ich finde es eine Form von Eskalation. Ich habe es schon mal letztes Mal gesagt. Hm? Kulturkrieg, Wirtschaftskrieg, Informationskrieg, Cyberkrieg, Biokrieg, all diese Dinge sind schon seit Jahrzehnten am Laufen und wenn sich das jetzt irgendwie manifestiert, ist das letztendlich nur ein Oberflächenphänomen. Mhm. Und diese Unerbittlichkeit in der Kommunikation momentan auch von unserer Seite, die macht mir wirklich Sorge.
Von uns? Von dir und mir?
Nein, vom werteorientierten Westen.
Ach so,
von der freien Welt, ja.
Ja, das war es, was ich meinte mit dem Opel-Diplomat. Also genau. Das fehlt mir auch komplett. Ich weiß auch nicht, wo sie hinwollen. Du weißt, wir haben uns das häufiger schon mal gefragt, wenn man sich dann so hinstellt wie unsere gerade Kanzlerin. Dieses dauernde dem Wrestling-Weltmeister auf der anderen Seite vor das Schienbein spucken, irgendwie mit dem Wissen oder so, mit dem hier hinter mir steht ja mein 2,50 Meter großer Big Brother.
Biden.
Ja, Big Biden. Ja, aber dass man dann sagt, Olli, dreh dich mal um, da steht gar keiner. Also, dass man vielleicht auch sagt, nicht vorsichtig. Also diese, nicht nur diese, wobei Biden fand ich ja gut. Ich verstehe das, dass man Ukrainian und Iranian verwechselt, wie er in der State of the Union. Also, dass er weiß, dass die Russen niemals die Herzen der Iranian-Bevölkerung erreichen werden. Nicht ganz gut.
Ich finde das auch kompliziert. Also heißt es denn jetzt Ukraine oder Ukraine? Bis das für mich nicht geklärt ist.
Ja, das heißt immer noch Iranian oder so und Iran, also, Irak ist eigentlich Irene. Auch Latte. Es ist auch egal. Also was nicht USA oder Russland ist, ist einfach Irak.
Oder ich wollte eigentlich noch mein Herz ausschütten heute.
Ja, mach mal. Ich habe auch viel zu viel ernste Dinge gesagt.
Nee, finde ich auch gut.
Ich muss mal Frau Büchs loben gleich. Aber
ich muss auch eine lustige Geschichte erzählen. Soll ich erstmal eine lustige Geschichte erzählen oder mein Herz ausschütten?
Fang mal mit einer lustigen Geschichte an.
Ich weiß, neulich in der Bundesbahn habe ich gesessen, ne? Erste Klasse ICE, und war gerade am Telefonieren mit der Melanie Brinkmann. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, habe ich schon mal gehört. Ja.
Und dann kommt der Schaffner und sagt, ich will ihre Fahrkarte sehen. Und ich sage, es geht jetzt nicht, ich spreche doch gerade mit der Melanie Brinkmann. Und er sagt, das interessiert mich nicht, zeigen Sie mir Ihre Fahrkarte. Und dann zeige ich ihm mein Handy und sage, da hier, gucken Sie mal, da steht Melanie Brinkmann. Und der hat einfach auf der Fahrkarte bestanden. Kannst du dir das vorstellen? Ich war so schockiert.
Moment, Frau Brinkmann hat mit Frau Brinkmann gesprochen?
Ich habe mit Frau Brinkmann gesprochen. Und der Schaffner hat nicht gesagt, Entschuldigung, wenn Sie mit der Frau Brinkmann sprechen.
Ja,
das mit der Fahrkarte natürlich Zeit.
Ja, nee, das hat ihn nicht beeindruckt. Ja, gut, dann musst du Melanie Brinkmann unter Joe Biden speichern vielleicht.
Ja, oder Angela Merkel.
Ja, oder Olaf Scholz, ja.
Ja.
Nein, das ist doch die ist in diesem Expertengremium, oder nicht?
Das ist die gesagt hat, dass das Virus deshalb so gefährlich ist, weil es so ungefährlich ist. Das war damals eine dieser.
Ach so, die wollte auch Joshua Kimmich impfen, oder? War das nicht die? Ja, ja, sie hat ihm das angeboten, dass sie seine Hand halten kann, während er von Lauterbach geimpft wird, ohne.
Und während Melanie Büchs aus allen Rohren auf ihn schießt.
Melanie Büchs heißt sie doch auch nicht. Es ging mir nicht wieder auf.
Ja, ist die Angela Büchs.
Ja, Angela Büchs. Nee, das Mal muss die gleich verteidigen.
Ich wollte sagen, meine Seele, mein Herz. Ich habe einen Lagerkoller. Ich habe nachgeguckt in so einem diagnostischen Fachportal, Wikipedia.
Das machst du Symptome?
Ich suche Symptome. Oh, ich habe Lagerkoller, habe ich jetzt gesehen.
Äußert
also ich halte es nicht mehr aus. Ich bin jetzt 2 Jahre gewissermaßen interniert. Mhm. Und ich halte es nicht mehr aus. Ich habe versucht, irgendwie die Ruhe zu bewahren, habe so ein bisschen so an den Ketten gerüttelt, habe versucht, das intellektuell zu. Mir stinkt das. Ich bin so ein bisschen durchgedreht. Ich hatte so echt permanent schlechte Laune und ich habe gesagt, ich will weg, ich will, dass das vorbei ist. Und Lager, interessant, was das, dieses, es gibt ja, Wikipedia berät ja nicht nur im Hinblick auf Diagnosen, sondern auch im Hinblick auf Therapien. Da gibt es ganz viele tolle Vorschläge. Interessanterweise, einer taucht nicht auf, Auflösung des Lagers. Ja, das ist interessanterweise nicht. Also man könnte mit einem Geistlichen sprechen oder sonst irgendwas, könnte man mit einem Therapeuten oder so, aber die Auflösung des Lagers ist keine Option. Ich möchte aber, dass das Lager, mir stinkt, mir reicht das jetzt, ich habe jetzt 2 Jahre, habe ich den Scheiß ertragen, ich habe jetzt echt die Schnauze voll und ich will jetzt auch diesen bescheuerten Krieg und diesen ganzen Kack, das will ich alles, ich will einfach jetzt mein Leben zurück, ich will auch nicht frieren, ich will auch nicht demonstrieren, ich will auch nicht motzen oder ich will auch nicht angemotzt werden, ich möchte einfach mein Leben zurück. Bams.
Mhm.
So.
So,
ja, weiß mal, das Kind in mir, das, ich stampfe jetzt ja, auch mal so richtig so auf.
Ja, ist auch richtig. Wieder sollten wir auch mehr aufstampfen. So,
wenn das alle Menschen gleichzeitig machen, wird ja die Erde aus ihrer Umlaufbahn katapultiert. Was sie ihr Verhältnis zur Sonne so ändert, dass die Einstrahlung automatisch den Geist der Bösen so durchdringt, dass sie automatisch das Gute tun.
Ah, okay.
Deshalb bin ich für ein kollektives Aufstampfen auf die Erde. Mir reicht's.
Das klingt aber nach einer Lebensaufgabe jetzt. Das müsste auch gleichzeitig geschehen. Also es reicht
ja nicht, wenn man das so
einer Silvester. Um 1 und der nächste um 3. Das führt dann eher nicht dazu, dass die Welt.
Du kannst aber alles kaputt machen.
Nein, ich wollte sagen, ich wollte dich ermutigen.
Endlich einen Plan, der uns rettet.
Ich wollte dich ermutigen, mit unseren 30 Millionen Zuschauern also einen Zeitpunkt zu vereinbaren, in dem wir zumindest mal anfangen, auch wenn wir dann nur 30 Millionen von 1% der Weltbevölkerung. Aber dann können wir ja mal anfangen, mal ein Zeichen setzen.
Alle
mal
Haltung zeigen auch sogar.
Ja. Nee, aber wie
was mich nervt, ist, dass jetzt Freedom Day, dann wird alles besser, nichts wird besser, Impfpflicht kommt trotzdem, im Herbst kommt dann das nächste Virus, Putin erobert Westeuropa und impft uns alle. Was weiß ich denn?
Aber das hatten wir kurz. Fällt mir gerade auf, ja, verstehe ich. Du darfst dich auch gleich weiter aufregen. Aber was wir befürchtet hatten, schon vor Wochen, dass man sagt, die werden jetzt dann irgendwie den bösen Russen aus dem Schrank holen. Sei nicht zu traurig. Nein, die werden den bösen Russen aus dem Schrank holen. Und diese Covid-Geschichte, die geht dann so, die kleckert so aus. Also so unter ferner Liefen. Das finde ich ganz frappierend im Moment, dass man sagt.
Aber sie ist doch jederzeit reaktivierbar, die ist ja nicht vorbei.
Natürlich wird die reaktiviert, es ist ja auch gar nichts. Also wie gesagt, die WHO übernimmt demnächst die Souveränität der Staaten, hat mir darüber gesprochen. Das wird ja jetzt auch zumindest ein bisschen wahrgenommen, was da droht. Aber auch, dass man sagt, die Freedom Day ist kein Freedom Day und die Lockerungen sind keine Lockerungen und die meisten Leute haben das überhaupt, die wissen das überhaupt nicht. Also die wissen auch gar nicht, was Phase ist. Meine Tochter wird dann gefragt, warum, mein Gott, was isolierst du dich denn so? Jetzt setz dich doch mal wenigstens ins Café. Das ist einfach nur bekloppt, wenn die einfach nicht wissen. Wir sind ja jetzt 3-mal geimpft und der Run auf Novavax bleibt so ein bisschen aus. Aber ist doch auch wurscht und es kleckert so aus. Also
ja, muss ich noch was
hinweisen? Drosten hört jetzt auf zu podcasten, aber muss nicht vor Gericht. Was ist denn da los? Also das ist genau das, was wir befürchtet haben. Dass man sagt, wenn das die Höchststrafe für Drosten ist, dass er jetzt nicht mehr senden darf für 4 Wochen, weil er irgendwie mal an den Strand muss oder im Sommer und dann wiederkommt, dann haben wir alles falsch gemacht. Ja, wieso? Dazu später mehr. Ja, hol mal weiter aus.
Wo ich auch Spaß dran habe, ist, dass ja der Verband der deutschen Hochschullehrer hat jetzt zu Hochschullehrer des Jahres Herrn Schein und Frau, wie heißt sie, Cirici, gewählt, die beiden Impfstofferfinder.
Zum Hochschullehrer des Jahres?
2022, ja.
Wieso denn das? Sind die an der Hochschule?
Ja, erstmal, weil die machen unglaublich geile Lehre. Die machen so mit ihren Studenten, sitzen die den ganzen Tag und erklären denen, wie das entsteht. Nein, natürlich nicht.
Mhm.
Die schmücken sich. Das ist ein Schlag ins Gesicht von allen Leuten, die an den Hochschulen arbeiten. Das ist so was Populistisches. Dann auch gibt, zumal auch Menschen, die, man könnte ja sagen, dass diese Impfung nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht unumstritten ist.
Könnte man, ja.
Könnte man sagen. Wobei, da bin ich ja auch sehr froh, da gab es ja diese Krankenkasse, die da jetzt darauf hingewiesen hat, dass es möglicherweise doch mehr Impfschäden gibt, als man bisher so vermutet hat, oder?
Ja, diese Homöopathenverherrlicher Krankenkasse, ja, ich weiß.
Ja, aber da gibt es ja noch viel Schlimmeres im Hintergrund, hast du wahrscheinlich auch schon gehört, oder?
Noch schlimmer, der ist gefeuert.
Wer hat das denn berechnet?
Ach so, ja, da müssen wir uns auch distanzieren, hast du völlig recht. Ja, die Zahlen, die kommen ja wieder, ja. Ja, wollen wir den Namen aussprechen? Oder führt das direkt zur Löschung? Wir distanzieren uns von Tom Lausen.
ich distanziere mich über ihn.
Ja, du distanzierst dich über Tom Lausen, jenseits von und überhaupt, genau. Also weil er wieder irgendwas gerechnet hat und
Das kann die, doch nur falsch sein.
Ja, hat er ja nun oft genug gezeigt. Also er hat ja so viele Zahlen, die alle stimmen. Das kann ja nur falsch sein.
Eben. Ja, gerade weil sie doch stimmen, müssen ja, sie eben, falsch sein.
Das muss falsch sein, diese richtigen Zahlen zu zeigen. Ja.
Das und deshalb finde ich auch gut, dass man gar nicht jetzt auf die Zahlen und auf die Berechnung eingeht, sondern sagt, dass er eine fiese Möb ist, wie man hier im Rheinland sagt. Und dann ist das ja auch, dann ist das mit der Impfung auch nicht gefährlich.
Nein, also selbst wenn das jetzt 100-mal bewiesen ist, wenn diese Information von einem kommt, dem man das Logo Querdenker anpappen kann, was er nicht
Querdenker,
verdient
hat. Nee. Lass uns präzise sein. Ja. Nähe zu Querdenkern. Mhm. Was ja fast noch schlimmer ist als Querdenker. Haben wir beide eigentlich Nähe zu Querdenkern?
Nee, wir haben Nähe neuerdings zu Verschwörungstheoretikern oder Theorien. Das weiß ich, du auch, glaube ich. Also ich habe das, also wenn ich mal was...
Man merkt das ja selbst gar nicht so richtig. Ich bin immer froh, wenn ich von außen darauf angesprochen werde und gewarnt werde, was mit mir eigentlich los ist.
Das ist, aber das berührt den letzten oder den Punkt zumindest, den ich mit dir gerne nochmal 2 Minuten besprechen würde oder auch 4. Also wenn ich auch, du stoppst mich bitte, wenn das jetzt, wenn ich zu persönlich werde und sagst das klingt jetzt weinerlich, Sven, das will ich nicht. Aber ich hatte ja nie so einen Wikipedia-Eintrag. Also ich meine, ich habe sehr erfolgreich gearbeitet, alles, da gab es noch gar kein Internet, da war das noch aus Holz und so und danach hat es.
Du stehst auch, im Who is Who, gib's doch zu.
Ja, ich stehe im Who is Who, das
ich
stimmt.
Ich weiß. Und ich habe so, nachgeschlagen damals.
Na, tatsächlich, ja. Also da und die Leute, die mit mir arbeiten, die da gearbeitet haben, die wissen das ja und wussten das und ich stehe dann auch in irgendwelchen Lexika für so Autorenzeug und so. Also das ist ja alles.
Alles Europa, Papierzeitalter.
Ja, wir sprachen ja auch drüber, das wird ja alles gelöscht und das hat in die Wikipedia nie so richtig Einzug. Mich hat das auch nicht interessiert, was soll ich mit der Wikipedia? Ich habe die Leute, mit denen ich arbeite, in den Branchen, in denen ich arbeite, wussten das. Die mit meinen Firmen gearbeitet haben, wussten das und die wussten auch, dass ich 2000 was grundsätzlich geändert habe. Also hatte ich keinen Wikipedia-Eintrag. Jetzt habe ich ja einen und neben den vielen Literatur und Serien und Comedy und preisgekrönt und bla steht dann ja auch, also einiges von den Sachbüchern könnte in die Nähe von Verschwörungstheorien interpretiert werden. Mit einer Fußnote, woher sie das haben. Und dann steht in der Fußnote Psiram. So, vielleicht wer das noch nie gehört hat. Also das ist so ein irgendwie so ein anonym veranstaltetes Anschwärzportal, das ein bisschen aussieht wie Wikipedia, also irgendwelche frühpensionierten Kinderschänder aus dem Ruhrpott, die dann im Knast sitzen und sich irgendwas ausdenken. Wir könnten die ja auch mal, man könnte ja auch mal frei erfinden, wer dahinter steckt, weiß ja keiner. Aber sie machen das mit sehr viel Mühe und sehr viel Liebe und immer so, dass es auch gerade mal nicht angreifbar ist. Also Sven Böttcher ist angeblich von Multiple Sklerose geheilt, das ist so ein Satz, wo man sagt, Kinder, das ist ja ein interessantes Statement.
Finde ich, ist auch für die Öffentlichkeit sehr, sehr wichtig.
Ja, die lesen das ja auch, zumindest über die Wikipedia, die das dann einfach 1:1 nachorgelt und dann irgendwie meine 5 Artikel aus der Corona-Zeit, die alle sachlich dann auf den Punkt waren, also zitiert, dass ich mich ja so verschwörungstheoretisch, also ich bin dann einfach beruflich erledigt danach oder in der Wahrnehmung, weil auch viele Leute, die mich nicht kennen, dann einfach erstmal gucken. Was sagt denn die Wikipedia über den? Und das ist ja dann die Anlaufstation und das war's. So, also ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. Ich kenne das ja schon von. Darf ich dir das einmal erzählen? Ganz kurz, dauert nur 2 Minuten. Als ich mich aus Versehen geoutet habe als MS-Kranker damals, das war ja nicht der Plan. Ich wollte nicht über MS sprechen. Ich hatte dieses Buch geschrieben für meine Töchter. Das kann man dann ja auch notfalls philosophisch nennen, also für 18-Jährige. So, also du wirst sagen, das ist ein dünnes Brett. Das ist ja auch so. Aber und da kam natürlich dann im Zusammenhang, ja, ich wäre fast gestorben an dieser Scheißkrankheit und habe dann Ursachen gefunden und dann darüber auch geschrieben und so weiter und so fort. Aber das führte ja nicht nur dazu, ich habe das dann ja ausführlicher gemacht und noch ein bisschen anderen Menschen geholfen, aber privater Einschub. Kurz danach hat mir dann mein Vermieter wegen Eigenbedarf gekündigt und ich habe auch bei 2 Häusern, die ich danach mieten wollte, die Häuser nicht bekommen, weil ich MS habe. Das heißt also, die Reaktion der Leute, wo man dann sagt, solange ich nur die Schufa angucke und das, was er da irgendwie so erzählt und so, das ist ein tadelloser Mensch, der tadellose Sachen gemacht hat und auch solvent genug ist oder war, dann googeln die einmal, da steht dann Sven Böttcher MS und dann kriege ich das Haus nicht. Das habe ich damals erlebt und auch so, ja, könnte ja sein, dass der morgen anfängt, irgendwie so vor sich hinzuschimmeln, den wollen wir ja nicht im Haus haben. Und das Gleiche passiert ja jetzt noch im größeren Umfang mit solchen Dingen wie dem, was da jetzt über Wiki mal. Also wir sprachen darüber, es ist nicht ungefährlich, offen mit diesen Dingen umzugehen oder auch zu sagen, ich habe eine andere Meinung oder ich hätte gerne eine Frage. Das war es dann beruflich. Bei Anna Netrebko erfahren wir das dann noch, bei mir vielleicht auch noch 12 Leute, aber bei einem SWR-Mitarbeiter, der sich äußert, eben nicht.
Oder an vielen, vielen anderen, denen es ähnlich geht. Du sagst das nicht, weil du dich besonders
als
Zentrum einer Welt empfindest, sondern weil das exemplarisch ist für vieles, was momentan passiert ist, wo die Leute nicht die Gelegenheit haben, das zu artikulieren. Ja. Ich mache jetzt mal wieder so eine kleine gemeine Frage daraus. Hättest du es denn gerne anders gemacht, wenn du die Gelegenheit dazu gehabt hättest? Du hast gesagt, dass du großer Fan von Melanie Büchs bist.
Die Melanie, ja.
Die, wie heißt sie? Alena.
Ja. Ja, ich bin
großer Fan. Wo ist da der Zusammenhang zu
Alena Büchs? Also man hat, mal versuchen, das einzusortieren. Ich habe das anders gemacht vorher. Also ich habe das bis 2000 anders gemacht. Ich habe nicht Waffen verkauft, sondern diese Entscheidung zu treffen. Wenn man, ich glaube, das können wir uns beide attestieren. Wir sind irgendwie vielleicht, wir haben ein bisschen Gehirn. Also wir sind ein bisschen klug. Wir sind nicht besonders, du bist besonders klug, ich bin ein bisschen klug. Doch, du bist aus dem schwarzen Gürtel in Formulierungen zum Beispiel. Das fand ich ja sehr schön, dieses Lob auch von Zuhörern. Das sehe ich auch so. Also wir haben die Wahl. Wenn man zu den 20% gehört, die dank des vom Schicksal beschenkt sind, irgendwie ja nicht mit 2,50 Meter zum Basketball spielen, sondern mit ein bisschen Gehirn, dann kann man wählen. Man kann sagen, ich arbeite jetzt für die Gemeinschaft, also im Sinne der Gemeinschaft oder irgendwie so mehr primär für mich. Ich kann dann Broker werden, Waffen handeln. Oder eben Fernsehgalas und Fernsehprogramme und Fernsehformate entwickeln und Werbung machen, wie ich das gemacht habe. Ja, also das war hoffentlich unschädlich, was ich gemacht habe. Und ich habe dann den Kurs gewechselt 2000 und mein ganzes Wissen und Können eher in den Dienst der Gemeinschaft gestellt. Nochmal, wenn ich jetzt weinerlich klinge, dann sag das bitte.
Aber du würdest es doch niemals anders machen
wollen. Na, es ist in letzter Zeit schon irgendwie so, das Feuer verändert sich ein bisschen auch privat. Also dass meine Frau und Tochter schon sagen, du hättest eigentlich dabei bleiben sollen. Warum hast du das gemacht? Jetzt bist du, also was hast du denn davon gehabt? Also materielle Vernichtung, Rufvernichtung, jetzt kannst du nur noch auswandern und hoffen, dass in Dänemark einer nicht Deutsch lesen kann und dich wenigstens irgendwie beim Bäcker die Brötchen sortieren lässt. Und das halte ich für problematisch, weil, den Kreis mal kurz aufzumachen, Wallerstein, wenn ich den jetzt auch noch anführe, so einen alten so einen linken Philosophen und so einen Marxisten-Philosophen, der einfach sagt, wenn die 60%, die wirklich runtergebettelt sind von diesem Elitenzirkus, den wir erleben, wenn die nicht Matthias Burchardt gewinnen für ihre Sache, dass man sagt, wir müssen die Welt ein bisschen anders und ein bisschen gerechter gestalten, das ist so nicht okay. Wenn die 60% dich nicht bitten, sich für sie einzusetzen, ja, dann, also nur wenn das geschieht, die 60% sammeln die 20% Dugen ein, sagt, lass uns eine bessere Welt bauen. Wenn die das nicht machen, dann haben wir gar keine Chance auf irgendwas. Und die 60% machen und wollen das nicht. So, und deshalb haben die 20%, zu denen wir, glaube ich, gehören, die ein bisschen das Geschenk der Intelligenz bekommen, haben die Wahl. Entweder ich spiele im Team Bill oder ich spiele für... Ja, genau, wir haben gesagt, nein, machen wir nicht. Weil wir... Aber wie erklärst du das? Ist das intelligent? Also ich halte Frau Büchs für wesentlich intelligenter. Ich unterstelle ihr mal, dass sie sich auch mit 19 gefragt hat, ob man nicht die Welt besser machen könnte. Dann hat sie sich den Laden angeguckt und gesagt, nee, hat keinen Sinn. Dann spiele ich lieber für Team Bill.
Das ist eine Form von Vernunft, die ich verabscheue. Das ist die instrumentelle Vernunft des Utilitarismus, die sich nicht um das Gute schert. Und das ist letztendlich eine diabolische Vernunft, die ich schlimmer finde als die Unvernunft. Ich habe gerade hier nochmal nachgeguckt, weil Epikur, und der schreibt Gerechtigkeit, die schönste Frucht der Gerechtigkeit ist der Seelenfrieden. Und ich glaube, dass all das, was da geschieht, nicht in Einklang zu bringen ist mit dem Gewissen, mit dem inneren Kompass, der mich herausfordert zu sagen, ist das, was du tust, nützlich oder ist das auch gut?
Und ja.
Ich hätte die Wahl gar nicht gehabt.
Ja, aber deswegen sind
du
wir...
Du auch nicht.
Doch, ich hab doch
du gesagt. Du hast die Wahl gehabt, aber du hast letztendlich innerlich, wusstest du, wenn ich das mache, dann darf ich irgendwann mal einen kleinen Podcast mit Matthias Burchardt machen.
Dann sitzen wir. Und dann habe ich gesagt, jetzt
das will ich. Sympathische Außenseiter. Da schieße ich den Porsche irgendwie auf den Mond und auch die Häuser auf Mallorca, da verzichte ich drauf. Ich setze mich lieber in die Nessel, sitze im Abseits, bin dafür aber...
Ja, fühle mich dafür.
Mir selbst treu geblieben. Also man möchte, also möchtest du unter diesen Bedingungen erfolgreich sein? Möchtest du dich im Kreis derjenigen aufhalten, die sich gerade feiern und das alles geil finden? So viel kannst du doch gar nicht essen, wie du dann kotzen müsstest.
Ja, ich finde...
Möchtest du mit Alena Büchs irgendwie Smalltalk an einem Stehtisch betreiben? Und ich meine, ich habe natürlich nicht mit Melanie Brinkmann telefoniert. Das war eine erfundene Anekdote, die auf ihre Eitelkeit einging, dass der Schaffner ihr Merkel-Telefonat nicht ernst genommen hat.
Aber ich finde mal,
möchtest du da wirklich hin?
Nein, ich möchte nur versuchen.
Ich weiß, was du möchtest. Du möchtest, dass es sowas wie eine irdische Gerechtigkeit gibt, dass die Menschen sagen: Pass mal auf, Sven. Du hast zwar den Tennisclub, den Porsche und die Mallorca-Villa hinter dir gelassen, aber was du gemacht hast, war gut und dafür schenken wir dir auch Anerkennung. Und das möchte ich irgendwie auch.
Ich möchte nicht mehr Anerkennung. Also ich bin ja noch viel schlechter, als du denkst, weil ich für mich ist das noch viel übler motiviert.
Du möchtest einfach nur überleben, ne?
Ja, nee, ich verstehe das, was du sagst und ich finde... Nur für mich war es damals so, als ich gesagt habe, das war ja, hing ja zusammen mit 2000, mit dem Platzen der Dotcom-Blase, das muss ich ein andermal erzählen, das wird zu lange dauern. Ich hatte auch keine Idee, wie man das kommerzialisiert. Und dann mit 2001, mit dem September 2001, dass ich dachte, wenn wir diesen Weg weiterfahren, das ist ja nicht nur für die, das führt dann irgendwann zu so einem dritten Weltkrieg, auf den wir gerade zusteuern. Und das ist ja wahrscheinlich auch nicht so gut für mich. Also ich bin total egoistisch, dann zu sagen, nee, das müssen wir doch irgendwie verhindern. Und
du hast den Weltkrieg jetzt aus egoistischen Gründen verhindert?
Ja, nee, ich habe versucht.
Boah, bist du ein schäbiger Kerl.
Ich bin ja total gescheitert.
Und bist aber noch gescheitert.
Ja, ich will jetzt den anderen helfen.
Mein Gott.
Ich habe nur gedacht, ach gut, da muss ich wohl alles abgeben, weil ich muss denen das doch sagen. War auch dummes Zeug. Also es war lieb gemeint, sagen wir es mal so. Also ich bin aber schon auch so, dass ich dachte, ich möchte gerne leben. Und mir erschien das zielführender zu sagen, wir gehören ja alle zusammen, wir leben ja auch zusammen. Und dass wir das anders gestalten, als zu sagen, ich kann mich da rausziehen. Also sonst hätte man ja, wie Frau Büchs gesagt, ja, dann muss ich ganz viel Geld machen, meine Villa oder meine Yacht zusammenkriegen und dann raus auf die Meere, während die anderen alle im Fallout sterben.
Oh Gott.
Sprachen wir mal über die Sorge von den Milliardären? Ja, ne? Das von Rushkoff irgendwann berichtet, dass die Milliardäre, er ist ja nun einer der 100 wichtigsten Philosophen, glaube ich, jedenfalls im angelsächsischen Raum. Haben wir da mal drüber gesprochen? Douglas Rushkoff?
Ich kenne ihn gar nicht.
Der ist mal irgendwann eingeladen worden von diesen Peter Thiel-Gestalten. Für was er sonst im Jahr verdient, für eine Veranstaltung. Da waren dann aber auch nur 5 und die über Zukunftsfragen mit ihm reden wollten und eigentlich nur eine Frage hatten, was ihn sehr überrascht hat. Nicht, wie kann man die Welt besser gestalten, sondern wie können wir unser Personal unter Kontrolle behalten nach dem Zusammenbruch der Strukturen. Also mit anderen Worten, gibt es einen
Herzschrittmacher. Die sind schon vorbereitet, ja.
Ja, dass man sagt, diese reichen Leute hatten kein Interesse daran, einen zu fragen, wie könnte man das befrieden und in eine bessere Welt lenken, sondern wie können wir unser, gibt es einen Hirnabschalter für meine Security, falls die auf die Idee kommen, dass sie doch eigentlich auch Kapitän von meinem Boot sein können. Also, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.
Ich glaube, die Geschicke der Welt sind bei diesen Leuten in bester Hand.
Ja.
Du wolltest mich auch noch in Schwierigkeiten bringen mit einer privaten
Frage. Ach so,
Frage,
ja, die gesagt, können, ja. Frau Büchs, machen wir nächstes Mal. Ich bringe dich mal, ja, das stimmt, weil ich habe das in den wie gesagt, ich lese das alles mit Freude. Vielen Dank auch für die Unterstützung. Mhm. Und es kommen dann wieder irgendwann gegen Adressen auch ausgeloste Kaffeetassen. Ich habe neue Kaffeetassen bestellt, kann man mal zeigen.
Oh, die sind so super.
Ja, aber die Frage, die häufiger kommt, ist so ganz, wenn man es ja höflich zu uns, aber dass man auch sagt, warum haut denn der Burchard eigentlich immer die Veganer in die Pfanne? Also warum diese Ablehnung, die offene Ablehnung des Veganismus, Herr Doktor? Da habe ich ja gesagt, das würde ich dich schon gerne mal fragen. Also, du forderst was? Also
Ich fordere gar nichts. Nein. Ich ernähre mich nur selber vegan frei. Das ist nur
okay. Tatsächlich, so ganz.
Ja.
Kommt der Gemüse, kommt dir nie ins Haus.
Ich mache immer ohne vegan. Ich frage immer so, gibt es das auch ohne vegan? Und also das eine ist, ich habe einfach Freude an der Provokation. Und möchte einfach den Sektor des Sagbaren zumindest in unserer kleinen Sendung aufrechterhalten. Und dazu gehören für mich auch Hinweise zum Thema Spritverbrauch. Ja, das Lob der Ökosau ist für mich wichtig. Und deshalb ist auch veganfreie Ernährung für mich eine legitime Lebensform, die ich gerne jetzt auch begründen würde. Also erstmal jeder, wie er mag. Ja? Also wenn jemand auf veganfreie Ernährung verzichten möchte, habe ich dafür auch Verständnis.
Wirklich? Ja, ich höre dir zu.
Die sollen mich aber in Ruhe lassen und mich nicht belehren und moralisieren. Also grundsätzlich ist es so, dass ich bin ja ein konservativer Mensch, das kommt ja mitunter auch zum Ausdruck. Und meine Perspektive auf Essen ist eigentlich die der Speise und des Trankes. Also schon das Ganze als Ernährung zu bezeichnen, finde ich schon fatal. Mhm. Weil das ist eine völlig reduktionistisch entzaubernde Sicht auf dieses wunderbare Kulturphänomen von Speise und Trank und das gemeinsame Mahl einnimmt. Und deshalb interessiert mich erstmal Speise und Trank aus der Perspektive der Kultur und aus der Perspektive der Ästhetik. Ist es ein Genuss oder ist es kein Genuss, etwas zu essen? Das sind meine Hauptkategorien, mit denen ich da umgehe. Und es gibt es eben regionale Besonderheiten, gibt es Traditionen, die sich da abbilden. Weil ich glaube, dass Essen eine Form von Heimat finden und Versöhnung mit der Welt ist. Und was ich kategorisch ablehne, was mir unendlich auf den Zeiger geht, ist eine Rationalisierung oder eine Moralisierung von Essen. Hm. Rationalisierung ist, das kann erforderlich sein, wenn ich Krankheiten habe, dass ich also auf bestimmte Produkte verzichte oder bestimmte Produkte besonders zu mir nehme. Aber das ist, was, wenn ich gesund bin, würde ich sagen, habe ich eine andere Orientierung. Das wäre für mich die ästhetische, das ist der Geschmack. Und in vielen Bereichen der Welt ist es überhaupt erstmal das Sattwerden. Das halte ich, wäre für mich das Vordringliche. Also Rationalisierung von Kalorientabellen, Nährstoffgehalte. Es gab eine große Zeit, da war es ganz wichtig, was in dem Essen drin ist. Und dann gab es die Zeit, da war ganz wichtig, dass was nicht drin ist. Mhm. Also da ging es erst um die Abwesenheit von Schadstoffen, die genossen wurde. Jetzt geht es um die Abwesenheit von tierischem und so weiter. Also das sind für mich völlig rationalistische Überhöhungen, die das Mahl in eine Wissenschaft verwandeln und mir die Welt entzaubern und mich in eine große Distanz zu all dem bringen, was ich dazu mir nehme. Ich muss sozusagen über den Umweg der rationalen Entscheidung mir das irgendwie schönreden, was ich da esse und werde völlig entfremdet von meinem Geschmack. Mhm. Noch schlimmer finde ich die Moralisierung von Essen. Ja, also warum muss ich da jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dieses oder jenes esse? Also wenn ich jetzt ukrainische Pilze esse, bin ich dann ein besserer Mensch, als wenn ich jetzt ein Borscht mache oder russisch Brot oder was weiß ich, was da eine Rolle spielt. Ich will mir das mal anthropologisch oder philosophisch begründen. Leben bedeutet grundsätzlich eigentlich das sich Einverleiben von anderem. Der Stein liegt da rum und ist sozusagen in seiner ontologischen Seinsweise völlig ohne Beziehung zu dem, was ihm umgibt. Mhm. Jedes Lebewesen verleibt sich anderes ein. Stoffwechselfunktion heißt immer die Einverleibung von anderem und eben ganz oft auch das Einverleiben von anderem Leben. Mhm. Ja, so, und es ist eine grundsätzliche Form, und wenn wir das als Modus der Gewalt und Zerstörung beschreiben, beschreiben wir es zutreffend. Und insofern bedeutet Leben zwangsläufig schuldig werden.
Das musst du mir mal erklären am Beispiel einer Kirsche. Was ist die denn? Die ist doch keine Burger. Also einfach,
nein, die Kirsche ist keine Burger, aber der Baum hat dem Boden das Wasser entzogen und die Nährstoffe. Die Nährstoffe, die dachten die ganze Zeit so, ah, ich bin jetzt hier unter dem Baum, ist bestimmt total cool. Und dann fängt der Baum an, saugt so die Nährstoffe in sich rein und baut ihn in diese Kirsche ein. Und der Nährstoff denkt dann, scheiße, mein Leben ist verwirkt. Mhm. Ja, also, ja, oder Sonne und Sauerstoff CO2. Es ist immer, es ist eine Kommunikation mit dem Umwelt, ne? Also die Kirsche selber nicht, aber der Baum, jedes Lebewesen verleibt sich anderes ein. Ja, mhm. Und das gilt dann bei den Tieren, die verleiben sich die Pflanze. Und auch der Salat hatte ehrlich gesagt andere Pläne, als in meinem Magen oder auf dem Teller zu landen. Auch da gibt's Interventionen, sodass die Idealvorstellung des Moralismus wäre, eigentlich die eigene Existenz durchzustreichen, die Selbstvernichtung. Also der wahrscheinlich am wenigsten invasive existierende Mensch wäre der Lichtatmer, mhm. ja, weil der ja eigentlich, und auch selbst das Licht, möglicherweise würde er sich ja dann einverleiben. Und das ist für mich eine derart bionegative Haltung, dass ich fast sagen würde, da vollziehe ich an mir selbst eigentlich den Gedanken, den Bill sich für mich schon ausgedacht hat, nämlich meine eigene Inexistenz herbeizuführen auf dem Wege der Bevölkerungsreduktion. Auch dieser ökologische Fußabdruckgedanke hat so eine Qualität von, ich darf hier gar nicht hin und ich gehöre hier nicht hin. Und das ist eine Form der menschlichen Selbstzerstörung, die auf dem Wege dieser Ideologien für mich sich auch vollzieht. Weil, nochmal, mein Gedanke ist der, wir können nicht anders als schuldig werden. Leben heißt schuldig werden. Die einzige Möglichkeit, der Schuld zu entgehen, heißt, sein eigenes Leben zu terminieren. Das heißt, dann werde ich aber auch sozusagen schuldig an mir selbst, ist auch nicht gut. Und die Lösungen, die wir dafür finden können, die wurden früher ausgetragen im metaphysischen Raum, nämlich in einem Gott, der gesagt hat, ich habe das so einander zu erschaffen, dass ihr das alle dürft. Ihr dürft euch zwar nicht versündigen an der Welt, aber die Schöpfung ist euch angemessen. Mhm. Und die Schuld, die ihr dabei auf euch ladet, die übernehme ich gewissermaßen und befreie euch von dieser Schuld. Ja, da gibt es ja verschiedene Rituale, also Schlachtfeste, das Einbetten in göttliche Zusammenhänge. Das ist natürlich in einer nihilistischen Moderne nicht mehr möglich, sodass wir diesem vermeintlichen Schuldproblem unendlich ausgeliefert sind und dann eben zu entsprechenden Überreaktionen neigen, meines Erachtens. Und meine Antwort wäre eine andere auf die Frage. Ich glaube, dass die Welt eben... Das, was wir essen ist ja nichts anderes als Kommunion mit der Welt. Wir verleiben uns etwas ein und lassen etwas sehr, sehr nah an uns heran und vollziehen da eine quasi magisch-rituelle Handlung, die wir dadurch legitimieren können, dass wir sie in einem kultivierten Umfeld geschehen lassen, dass wir das mit einer bestimmten Würde tun. Also ich bin nicht für miserable Tierhaltung, ich bin nicht für die Vernichtung von Lebensmitteln, ich bin nicht für miserables Essen, sondern ich bin dafür, das Ganze zu kultivieren und den dunklen Hintergrund dieser Tat insofern umzuwenden in einen kulturellen Akt, in dem ich das mit Genuss und einer bestimmten Feierlichkeit vollziehe.
Mhm. Aber du verstehst schon, also jenseits der Provokation, die du ja gerne irgendwie auch, du provozierst ja gerne Menschen, aber finde ich ja auch gut, deswegen rede ich so gerne mit dir, aber das, also grundsätzlich der Ansatz des Veganers zu sagen, ich bin größer als meine Natur und kann darauf verzichten, irgendwelche anderen Lebewesen zu essen.
Ja, großartig. Ja, das großartig, meine ich. Toll. Also, ja, man kann auch zölibatär als Priester leben oder alles mögliche. Also wer da Dinge aufstellt, ich möchte da niemanden davon abhalten. Ich möchte nur zu bedenken geben, ob nicht die Kulturfigur des Veganers möglicherweise auch den Laboren der Menschensteuerung entspringt, die eine bestimmte bionegative anthropophobe Haltung in die Form der Selbstexekution hineinbringt. Aber das ist eine böse These, die ich gar nicht ernsthaft diskutieren möchte an der Stelle, sondern ich möchte nur sagen, ich möchte gerne vegan frei leben und ich möchte auch, dass diese Lebensform akzeptiert ist.
Ja, und ich finde
und,
aber
und dann auch und dann möchte ich dann und was ich natürlich toll finde ist, dass dieser Veganismus ja endlich mal wieder die Gelegenheit zu einem Generationenkonflikt gibt. Das finde ich toll. Ja, der lief ja früher anders, da war immer ja, kannst du dann endlich mal wieder sagen so, ach, hier gibt's hier auch was mit vegan und so und dann hast du den ganzen Tisch gegen dich aufgebracht. Das ist ein Geschenk, das wir den jungen Leuten gemacht haben mit dieser veganen Welle, dass man endlich mal wieder seine Eltern auch so richtig ärgern kann.
Mhm. Mit der veganen Bestellung meinst du, oder ich kann
nicht mit der veganen Bestellung. Ja, man kann auch sozusagen sein eigenes Unbehagen an der Kultur möglicherweise auf diesem Wege zum Ausdruck bringen. Das finde ich gut.
Hm. Ne, ich finde es
gut. Ich war ja selber auch Vegetarier.
Tatsächlich.
Ja, so in meiner Jugend, ich glaube so 3 oder 4 Tage, das hat mir einfach überhaupt nicht geschmeckt. Weil und meine Eltern haben mir auch nicht den Gefallen getan, sich darüber aufzuregen, sondern die haben dann gesagt, total gute Idee, koch das mal, das kann unseren Speiseplan bereichern. Ja, und dann hatte ich natürlich keinen Bock, das zu kochen. Da habe ich natürlich lieber das Fleisch von meiner Mutter gegessen, ist ja klar.
Ja,
also nicht das Fleisch von meiner Mutter, sondern das Fleisch, das meine gelandet. Mutter zubereitet hat.
Nee, so weit sind wir ja noch nicht. Gut, aber ich finde es
ja. Außerdem, ja.
Ich finde es trotzdem gut, also einfach der Klarstellung dienend. Also dass ich finde es ausgesprochen schön und schätzenswert, dass du das auf dich nimmst, diese Position zu besetzen. Ich möchte überhaupt kein Gemüse in meiner Wohnung sehen. Und also, weil es so, man braucht ja ein Gegengewicht gegen die militanten Veganer. Ich glaube, wir sind uns einig, es gibt da viele Positionen, auf denen man sich befinden kann, von meiner Parole Sonntagsbraten bis irgendwie. Ich möchte aber lieber kein Tier essen, passt schon. Also das kann man ja auch einfach schweigend tun. So kann man ja auch weglassen. Aber wir reden ja hier über diese dogmatische...
Ich mag auch nicht missioniert werden. Ich gehe eben. Auch nicht hin, komm, ist auch noch ein Würstchen, komm hier, das schadet doch nichts. Ja. Man hat doch keine Augen, das Würstchen. Ja. Aber nochmal, ich habe ein großes Unbehagen an Moralisierung und Rationalisierung und Ideologisierung von Lebensformen. Also das gilt für mich auch für den sexuellen Spielraum. Jeder, wie er mag, bitte. Ja, jeder, wie er mag. Das interessiert mich gar nicht. Da können Leute Spaß haben, solange sie keinem was Böses tun, bitte. Und auch essen. Aber warum muss ich damit denn missioniert werden?
Ach, können wir uns darauf einigen, auf dieses dann, ihr könnt ja Spaß haben, was ihr wollt, solange ihr irgendwie damit keinem schadet, das ist irgendwie ja.
Solange ihr Tiere esst.
Nein, einfach grundsätzlich, Matthias, wirklich, das müssen wir nochmal so als Küchenspruch oder ganz groß an die Hauswand malen. Also, solange ihr irgendwie habt Spaß, solange ihr keinem schadet. Ich finde, das ist ja ein ganz schönes Motto. Glaubt, was ihr wollt, macht, was ihr wollt, esst, was ihr wollt, aber so, ja gut,
da werden wir vegan. Wir schaden ja den Tieren.
Ja, durch Atmen jetzt diese ganzen Mikroorganismen, die ich jetzt einatme hier gerade in meiner Wohnung. Was glaubst du, was hier im Staub so alles lebt? Oh, meiei. Atme ich ein, töte ich. Den ganzen Tag.
Das Grunddilemma, aus dem man nicht rauskommt, ist, dass die Existenz zwangsläufig mit Schuld belastet ist und dass das Annehmen der Schuld das Geheimnis der Existenz ist und nicht diese Selbstvergötzung. Und ich glaube, dass es auch eine sehr anstrengende Lebensform ist. Das sind insbesondere dann, wenn die Möglichkeiten einer metaphysisch-religiösen Einbindung dieser Thematik fehlen. Das ist für die moderne Seele schwer zu bewältigen.
Ja, das ist einiges für die moderne Seele schwer zu bewältigen. Wollen wir das demnächst weiter vertiefen?
Nee, lieber nicht du. Ich glaube sowieso, dass ich die Sendung gar nicht überlebe, weil ich jetzt so böse Sachen gesagt habe.
Dass du die Sendung nicht überlebst?
Nein. Wir haben jetzt, nach jeder Sendung, erst sprechen wir über den Tod, jetzt haben wir uns über Putin distanziert. Und wer weiß, was noch
mal, ob es Ukraine oder Ukraine heißt. Also wir sind so irgendwelche, wir Clowns.
Mensch. Hast du noch was auf deiner Liste?
Nö, also doch Frau Büchs, aber das wird jetzt wirklich nochmal dauern. Also ich, das ist auch letztlich, ist es ja.
Das machen wir nächste Mal.
Ja, es gibt so diese lange Liste, ich sammle ja schon lange über sie und bin einfach voll der Bewunderung, wie du weißt. Ich finde es einfach, hier sind glaube ich 8 Seiten Papier mit irgendwie den entscheidenden Punkten in dieser
Liebe Alena, Karriere. Seit ich dich das erste Mal im Fernsehen gesehen habe.
Na?
Dein Sven.
Möchte ich dich kennenlernen. Dein Sven. Ja, das schicke ich ihm mit einem Brief. Hat bestimmt kein Internet. Nee, Frau Büchs machen wir nächste Woche mit einem großen Lob, warum sie die richtige Entscheidung getroffen hat.
Okay.
Finde ich auch.
Falls wir da noch Zuschauer haben.
Ja, ich glaube schon, so 2 bis 4 bis 6. Ja, doch.
Ja, war wieder nett, hör mal.
Aber das ist ein bisschen geheilt. Fiel mir dann auch noch ein, weil du hast ja vorhin so gesagt, dass mit dieser Möglichkeit, die wir beide haben, also wir haben oder gehabt hätten, dass man sagt, ich gehe jetzt ins Team Bill oder ich mache jetzt diesen anderen Unsinn, den wir beide so machen und kläre so ein bisschen auf. Da hat auch jemand das berechtigt und uns geschrieben, weiß gar nicht, wie ich es weitergeleitet habe, das hat, wie du gesagt hast, was zu tun mit einer Herzensstimme und mit einer inneren Moral, dass ich sage, ich kann eigentlich gar nicht anders. Dazu nehme ich die anderen auch zu ernst. Und es hat was mit Anstand zu tun. Ich habe dieses Wort, das ist in Wer, wenn nicht Bild, habe ich das häufiger erwähnt und man wollte mir das immer streichen. Ich habe gesagt, nee, ich bestehe aber auf Anstand. Und dachte dann nur gerade, heute Morgen in Norddeutschland benutzt man das ja auch anders. Also in meinem Fall würde man doch wahrscheinlich dann sagen, am Ende, der ist aber anständig vor die Wand gefahren. Und in diesem Sinne.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Für heute nicht.
Heute oder nicht, doch. Nee. Oh mein Gott, haben wir uns wieder um Kopf und Kragen geredet, ja, heute.
Wie schön. Da freue ich mich doch. Das machen wir nächste Woche wieder.
Das ist das Motto der Sendung.
Ja, um Kopf und Kragen reden. Wir müssen uns um Kopf und Kragen reden. Wir ändern das bis nächste Woche. Sehr schön.
Mach's gut. Demnächst mit unseren Hoodies, ne?
Ja. So runtergezogen, sonst keiner mehr erkennt. Mach es gut, Matthias.
Tschüss.
Ciao.